Es ist so, dass wir heute ein Buch besprechen, das du wieder nicht lesen konntest, weil du es nicht ausgehalten hast.
Ja, nicht ausgehalten. Ja, also ich hätte es, glaube ich, schon aushalten können, ja. Wäre ich gerade weniger, wäre ich etwas bereitwilliger gewesen. Mhm. So, ich war das irgendwie nicht, weil, weiß ich auch nicht genau. Das, aber es hatte, ich glaube, es lag in erster Linie daran, dass ich keine Lust hatte, mich weiter zu langweilen. Mhm. Also ich fand das Buch einfach, es hat mich sehr, 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 also so sehr gelangweilt, dass ich einfach nicht weiterlesen konnte.
Ah ja, gut, das ist für mich immer noch kein hinreichendes Argument, ein Buch abzubrechen, weil ich finde, dass lange Passagen auch sein müssen.
Es hat nichts mit lange Passagen zu tun, sondern ich hatte das Gefühl, oder ich glaube, das Buch ist so ein bisschen Geschmackssache, würde ich sagen. Und das ist ähnlich wie bei dem Maxim Biller, dass wenn man den Humor nicht mag, dass man keine Chance hat, da reinzukommen irgendwie. Ja. Sondern man kann einfach mit dieser Art Humor nichts anfangen. Mhm. Und ich habe dann durchgeblättert festgestellt, es bleibt einfach so. Das ändert seine Tonlage halt 0, gar nicht.
Es gibt einen Satz, wo er sagt, wo er den Leser direkt anspricht und sagt, du Leser brauchst gar nicht darauf zu warten, dass es hier eine Handlung gibt. Es gibt höchstens eine innere, aber keine äußere Handlung. Genau. Aber eigentlich auch keine innere.
Vielleicht müssen wir sagen, um welches Buch es geht.
Genau. Es geht um ein Buch, da bin ich, lass mich kurz, ich bin jetzt in die Buchhandlung gegangen und habe gesagt, und ich hatte mir fest vorgenommen, ich sage jetzt das Buch, aber dann war eben doch die Buchhändlerin da, hier, ich gehe mal zu Uslar und Rai. Oder manchmal, für solche Bücher gehe ich...
Ach, wir sind noch da oben auf der Schönhauser, ne?
Für diese Bücher gehe ich zu Uslar und Rai, sagen wir es so. Und da war dann die Buchhändlerin da und ich sagte, ich hätte gern das neue Buch von dem Röhler. Und die sagte gleich, ja, ja. Und dann habe ich gesagt, ich möchte den Titel jetzt gar nicht nennen. Und sie meinte, sagte so, ja, ja, genau. Der Titel heißt nämlich Selbstverfickung.
Selbstverfickung, so, ja. Also ich sage das jetzt, spreche es auch nochmal aus.
Ja. Okay. Es ist bei längerer Überlegung ist es eigentlich ein sehr guter Titel für das, was er da geschrieben hat.
Absolut. Ja. Also ich
man könnte auch, hätte auch Selbstvernichtung sagen können oder Versuch oder gescheiterter Versuch der Selbstvernichtung nicht mehr. Das hat funktioniert.
Ja, ja, genau. Genau das ist mit Selbstverfickung aber, glaube ich, auch einfach gemeint, ja. Ja, weil genau. Selbstvernichtung klingt, glaube ich, zu groß irgendwie für das, was es ist, nämlich, es ist eine sehr persönliche Abrechnung mit dem kleinen Ich und der kleinen Filmwelt und.
Ja, aber das ist schön auch nochmal zu dem Titel, da ist ja vorne ein rohes Ei drauf und ich dachte vielleicht, was will uns der Gestalter damit sagen, ein rohes Ei, das ist also die Figur, die da beschrieben wird, ist wie ein rohes Ei auf dem Golfplatz vielleicht. Aber auch
dieses auf dem Golfplatz.
Ja, also was ein rohes Ei auf dem Golfplatz wird ja nicht lang. Ne?
Ja.
Unter Golfbällen, sagen wir so. Okay. Aber selbst Golf spielen.
Wie kommst du denn auf Golfplatz?
Naja, empfindlich also wie ein rohes Ei.
Achso, ich dachte ja eher so ein Eier. Also so.
Ach so, du bist mir gar nicht gekommen, die.
Also noch.
Ja. Willst du denn die Handlung erzählen? Weil ich glaube, wenn du die ersten 10 Seiten gelesen hast, kennst du die.
Ich kann es versuchen, weil ich habe ja wirklich so gut wie nichts gelesen. Ich habe den Anfang gelesen, ich habe den Schluss gelesen. Es ist ein Regisseur, der gerade keinen Film macht, aber im Laufe des Buches noch einen drehen wird. Ja. Was irgendwie schon fast erstaunlich ist, weil man das Gefühl hat, dass er wirklich überhaupt keinen Fuß mehr auf den Boden kriegt. Mhm. Und so zwischen Nutten und Selbstverachtung irgendwie quasi seinen durchaus berechtigten Hass und seine Verachtung für die Filmindustrie, die ihn groß gemacht hat oder zumindest mittelgroß, in einem Monolog in die Welt hinein hasst.
Das Buch, habe ich auch irgendwo gelesen, ist ein einziger Wutanfall. Und das beschreibt es, finde ich, auch ganz gut, was es eigentlich ist.
Ja, wobei es ist eine sehr kalte Wut.
Ja, eine kalte Wut, ne?
Also es ist eine Wut, die sich ihrer selbst total bewusst ist und die auch schon so abgestanden ist, dass sie eigentlich gar keinen Wumms mehr richtig dahinter hat. Also sie ist sehr alt und sehr elliptisch, sage ich mal.
Genau, der Mann ist 60, wenn man dieses Buch, also der Protagonist ist 60 geworden, Filmregisseur, der erfolgreich war, aber nicht zufrieden ist mit seinem Erfolg. Mhm. Irgendwann sagt er dann auch mal, was für Filme er hätte machen wollen, die so ganz, und da beschreibt er auch die Handlung, die in der Tat wahrscheinlich keinen Produzenten gefunden hätten. Und der Also ich glaube, die Handlung an sich beschränkt sich auf wenige Tage, die eigentliche Handlung. Mhm. Ja. Es ist, wenn man das Buch gelesen hat, hat man einen sehr guten Überblick über die Bordelle Westberlins gewonnen.
Charlottenburgs,
ja, glaube ich. Ja, genau, primär, da im Charlottenburg das, ja. In der Ecke. Mhm. Und es geht los, er kann nicht mehr schlafen nachts. Also hat dann, beschreibt auch in allen Einzelheiten diese körperlichen Leiden, also die, was geschieht, wenn man schwitzt und dann kommt die kalte Luft an die Nacken.
Ja, interessanterweise, ich habe das ja quer gelesen und ich habe das Gefühl, dass ich die entscheidenden Stellen dann doch irgendwie erwischt habe, komischerweise. Ja.
Und das eben, und man kann auch deswegen nicht mehr schlafen, weil man Wasser lassen möchte, aber nicht kann. Und diese
Prostata,
diese alten Männerprobleme. Problem. Genau, diese alten Männerprobleme.
Wobei ich immer dachte, mit Ende 50, 60 ist man noch gar nicht so alt, dass man diese Probleme hat. Aber ich
glaube, unterschiedlich. Ja. Unterschiedlich. Und das wird eben konterkariert durch diese ständigen Bordellgänge, wo sich dieser Protagonist offensichtlich irgendetwas beweisen will. Das geht halt los, dass er morgens aufwacht eben und den Kaffee gar nicht zu Hause, sondern im Bordell trinkt. Er kennt eins, was um 4 aufmacht, aus irgendwelchen Gründen. Also das ist dann für der richtige Ort für senile Bettflucht dann bei ihm. Und es wird so beschrieben, dass die Frau, die ihn dann bedient, er bucht immer eine Stunde und es ist nicht so ganz sicher, dass er da jedes Mal das erreicht, was er will, also zum Ziel kommt. Mhm. Oft tut sich nichts oder nicht das, was er möchte. Und die Dame, die ihn da bedient, isst währenddessen ihren Döner. Also so wird es beschrieben, ja.
Ja, wobei, das, weißt du, das war schon so die erste Stelle, wo ich dachte, es ist ein bisschen arg dick aufgetragen halt manchmal. Also,
ja, denke ich auch.
Das, wo ich denke, nee.
Das ist eben auch das, glaube ich, das Problem dieses Buches, dass man sich nicht entscheiden kann, ob es eigentlich ein sehr gut beschriebenes inneres Drama ist oder eben doch eine Klamotte. Und das ist mir dann manchmal so gegangen, in diesen Übertreibungen, auch in dieser, auch wenn es zum Beispiel um die Filmwelt geht, das ist eine ganze Weile lang erschreckend genau, wie das so beschrieben wird, welche unfähigen Leute da angeblich rumspazieren. Also genau eben auch in der Gefühlsbeschreibung dieses Regisseurs. Und dann wird es selbst zu einer Komödie. Also
genau.
Und dann macht das keinen Spaß mehr.
Genau, und das war so der, also das ist so ein Punkt, wo ich merke, da steige ich bei Büchern oft aus, wenn die unentschieden sind, also wenn sie sich einfach nicht entscheiden können. Mhm. Oder wo ich dann auch denke, in aller Provokation, die es darstellt, ist es halt doch eine Mutlosigkeit. Mhm. Irgendwie, dass nämlich der Autor dann halt doch nicht zu einer sehr präzisen Beschreibung steht, die halt doch auch selbstentblößend ist, sondern das in so einer Art Zynismus, Ironie umschlagen lässt, die ihn dann wiederum von seinem eigenen Stoff distanziert und wohinter man sich dann doch im Endeffekt gut verstecken kann, weil man sagt, ja, ist ja alles nicht so gemeint.
Ja.
Irgendwie, guck mal, wie übertrieben das ist. Und da denke ich dann halt, also sich hinter einer Provokation zu verstecken, finde ich immer so extra feige. Und das hat mich extrem gestört.
Genau, das ist das eine. Und das andere Problem ist, man fragt sich, ist das eigentlich ein Schlüsselroman? Also sind die Figuren, die da beschrieben werden, soll das der Eichinger sein? Soll das, weiß ich nicht, was?
Till Schweiger
zum Beispiel.
Kommt Til Schweiger. Auch
irgendwie vor, das hast du jetzt so gesehen. Ich hätte eher gedacht, es könnte Florian David Fitz sein, aber das oder dieser Peter Schilling oder wie der
heißt. Ist ja auch ein bisschen austauschbar, irgendwie, wo ich auch denke, ich muss jetzt gar nicht wissen, wer das jetzt im Prinzip ist.
Naja, aber das ist ich finde schon, dass man als Leser, wenn du anfängst, das ist ein Schlüsselroman, dann fängst du an darüber zu, wer ist das gemeint? Und dann kommt wieder eine Passage, wo du merkst, okay, es ist so stark verfremdet, dass niemand zuzuordnen ist.
Ja,
das ist auch in Ordnung. Damit kann ich auch leben. Aber ich kann nicht mit diesem Hin und Her leben. Dass ich dann, dass ich denke, okay, jetzt hat er es gefunden. Er hebt es auf eine fiktive Ebene. Die ist halt sehr amüsant und auch schlüssig. Und dann kommt aber doch wieder ein Tritt vors Schienbein gegen irgendjemand, der plötzlich wieder erkennbar ist. Ja, und das fand ich auch, war ich nicht zufrieden mit. Ich habe das Buch trotzdem ganz durchgelesen. Eigentlich mit genau dieser Hoffnung, ob es denn irgendwann mal besser wird.
Ja.
Ob es denn irgendwann mal, also das ist eigentlich ein Buch, man möchte den Autor, Man möchte ihn eigentlich nur mal fest in den Arm nehmen, ganz ehrlich.
Ja. Das ist aber, das ist auch mal so ein bisschen gemein, weil das klingt nett, ist aber eigentlich, glaube ich, gar nicht so nett gemeint von dir.
Nee.
Ja, man möchte ihn in den Arm nehmen und schütteln und sagen, naja, also das Ding ist,
ich habe dann, man stellt sich natürlich immer die Frage, wie viel hat diese Figur mit dem Auto zu tun, und man hofft nicht sehr viel. Ich habe dann ein bisschen nachgelesen über Röhler und habe dann festgestellt, der Mann ist lange verheiratet in fester Beziehung und lebt eigentlich doch ganz anders als diese Hauptfigur und war ehrlich gesagt ein bisschen erleichtert für ihn.
Ja, ich habe auch schon gesagt, ich kenne ihn von früher noch ein bisschen und fand ihn immer sehr sympathisch. Mhm. Und deswegen hatte ich mir eigentlich auch vorgenommen, das Buch zu mögen, wie ich mir das bei Herkunft auch schon vorgenommen hatte. Mhm. Aber da hatte ich halt auch schon das gleiche Problem. Und der polarisiert ja auch sehr stark, auch bei mir im Bekanntenkreis, wo ihn auch viele Leute kennen. Mhm. Und die sagen halt auch alle, also er polarisiert einfach sehr stark. Mhm. Viele halten ihn für schlicht genial, andere halten ihn für komplett unfähig. Also ich finde es immer, man kann es halt so oder so sehen. Und ich glaube,
es ist beides richtig.
Ja,
ist beides richtig.
Der hat ganz geniale Züge und aber das Gefühl, er sabotiert sich aber auch irgendwie permanent selbst, indem er halt inkonsistent ist, einfach wahnsinnig. Ja.
Ich finde, es macht auch Sinn, da über die Publikationsgeschichte ein bisschen nachzulesen, was ich auch gemacht habe. Der ist schon etwas älter, dieser Roman.
Den wollte irgendwie keiner.
Den wollte keiner.
Oder keiner veröffentlichen.
Doch, das ist nicht ganz richtig, sondern also Oskar Röhler ist wirklich ein bekannter Mann. Der hat ja tolle Filme gemacht, wie ich finde. Auf jeden Fall welche, die großen Erfolg hatten. Und jemand sollte eigentlich kein Problem haben, so ein Buch zu veröffentlichen. Mhm. Der Punkt war aber, dass er sich absolut dagegen geweigert hat, dass irgendetwas verändert wird. Mhm. Er hat sich also jedem Lektorat entzogen. Und zwar wohl auf eine Weise, die ihm dann auch die Arbeitsgrundlage zerstört hat. Also er musste dann da diesen Wutanfall, diese Art von Wutanfall und von Niedermachen bei einfachsten Vorschlägen, was man machen könnte. Das hat er hat eben sehr lange durchgezogen und irgendwann hat es dann ein Verlag, hat sich darauf eingelassen und hat das Buch so genommen, wie es eben ist.
Drömer Knorr?
Ja.
Werden die eigentlich so ausgesprochen? Ich weiß es immer nicht.
Keine Ahnung, ich versuche die Bücher von denen zu meiden und das gar nicht auszusprechen, aber manchmal geht es nicht anders.
Okay, also jetzt habe ich es ausgesprochen, also man kann das Buch da käuflich erwerben von diesem Verlag.
Genau, und da denke ich eben auch wieder, wenn er da ein bisschen zugänglicher gewesen wäre, dann wäre er eben auch nicht der ist, dann hätte das ein richtig gutes Buch werden können.
Ja, er ist halt wahnsinnig kompromisslos, im Guten wie im Schlechten irgendwie. Und es gibt auch viele Leute, die das über seine Filme sagen, dass sie sagen, also wenn da einmal jemand gesagt hätte, komm, also vielleicht in der Maske doch nochmal irgendwie oder mit dem Licht nochmal irgendwie einen Scheinwerfer nochmal einen halben Meter nach rechts, dann sieht das einfach alles eine Runde besser aus. Mhm. Aber er ist da wohl einfach wirklich gnadenlos, kompromisslos und will das dann, das muss dann genau so sein oder ich weiß es nicht. Also es ist, ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Es ist beides, es ist tatsächlich immer beides. Ja.
Ich glaube nicht, dass ich es so gut finde. Also ich weiß gar nicht, was dagegen spricht, weil gerade beim Film ist es ganz schwierig, total kompromisslos zu sein. Das ist nun mal eine Gemeinschaftsleistung.
Es ist eine Gruppenleistung.
Du bist angewiesen auf die Leistung der anderen.
Ja. Ich habe jetzt gerade wieder mit einer Freundin gesprochen, die meinte, die drehte auch gerade wieder einen Dokumentarfilm und die meinte, eigentlich muss man dem Cutter das überlassen, wie der Film zum Schluss aussieht. Ja, weil nur die haben ein Gespür für Rhythmus, die du als Regisseur, also wo du einfach betriebsblind bist.
Und ich denke, da ist was dran. Ne?
Und da ist mir das zum letzten Mal wieder so richtig aufgefallen. Ich dachte, ja, es stimmt einfach so. Ne? Es ist ein Gemeinschaftsprodukt.
Ja, und es gibt Lektoren, glaube ich, haben eben auch eher den Blick des Lesers und nicht den des Autors und können dann eben auch vor Unheil bewahren, finde ich. Es gibt eben bestimmte Passagen in dem Buch. Das fängt eigentlich beim Titel an. Das ist schon allein deswegen, wenn viele Leute das Buch gar nicht in die Hand nehmen, oder?
Ja, vielleicht auch gerade. Also ich glaube, viele nehmen es auch gerade deswegen in die Hand. Das kann man halt auch so oder so sehen. Ne? Also ob man das halt braver machen will oder sagen will, naja gut, dann lesen es halt nicht so viele, aber vielleicht dann jedes Buch findet seine Leser. Also stimmt auch irgendwie beides. Ich glaube, die Frage so ein bisschen, will man halt irgendwie auf ich will jetzt nicht sagen Mainstream-Bürsten, da liegt ja noch viel dazwischen.
Das ist noch ein weiter Weg.
Aber natürlich könnte man eben eine Diskussion drüber haben, auch diese ganz klar rassistischen Passagen direkt am Anfang. Ne?
Ja.
Auch was, wo ich sage, das Gefühl habe, das ist nur eine ganz schale Provokation.
Das finde ich, das glaube ich nicht übrigens.
Glaubst du nicht?
Nein, ich glaube, dass er da etwas sehr Gutes beschreibt, nämlich diese Leiden älterer Männer, die eben dadurch, dass sie ihre Möglichkeiten einschränken und die Ängste vergrößern, sich diese Ängste wieder ausweiten auf Felder, wo sie lange nicht mehr waren. Und das, dazu gehört eben diese politische Unkorrektheit und dieser Rassismus und diese Menschenfeindlichkeit eigentlich dazu, die dann bei genauerem Überlegen oder wenn jemand dann gut gefrühstückt hat oder so, dann vielleicht auch schon wieder vergeht.
Ja. Stimmt, das stimmt. Er relativiert das ja nach dem ersten Kaffee irgendwie.
Genau. Stimmt ja alles innere Prozesse, die da ablaufen.
Ne? Ja, stimmt. Das würde ich, stimmt. Insofern würde ich das zurücknehmen.
Es ist eigentlich ein innerer Monolog, also eigentlich man könnte sich sogar vorstellen, dass die...
Es ist ein unzensierter innerer Monolog.
Man könnte sich sogar vorstellen, dass eigentlich von der Handlung diese erste Szene, wo er eben schlaflos im Bett liegt, morgens um vor vier, also in der Zeit, wo eben dann die Not innerlich am größten ist, dass man könnte sich sogar vorstellen, dass die ganze Zeit er in Wirklichkeit in diesem Zustand ist. Nicht wahr? Ganz am Ende gibt es eben auch so eine Art von Auflösung, wo er wirklich glaubt, jetzt ist er dran. Jetzt wird er wirklich fertig gemacht. Es geschieht aber nichts, weil alles, und das wird dann auch so beschrieben, alles, was geschieht, nur in seinem Kopf geschieht. Also alle Bedrohung und Gefahr und so, die er sich einbildet, ist nur in seinem Kopf. In Wirklichkeit hat er ein ganz, ich will jetzt nicht sagen normales, aber jetzt sagen wir mal nicht gefährliches oder verbotenes oder sonst wie Leben.
Ja. Aber trotzdem, Andreas, also jemand, der unter Stress anfängt, Ausländer als haarige Affen zu bezeichnen.
Ja. Das wird beschrieben.
Genau das wird beschrieben, wo ich sage, also so sehr unter Stress kann ich gar nicht kommen, dass ich irgendjemand als haarige Affen, also dass dieser Gedanke.
Es
beschreibt eine andere Person.
Und die sind
klar,
so,
will man der folgen über 300 Seiten?
Ja, ich glaube schon, dass ihr so, ich will das schon verstehen. Also ich will auch verstehen, warum die AfD-Rentner plötzlich so draufkommen. Und da ist vielleicht auch mit was dran. So das sind ja alles Männer. Man hat ja festgestellt, dass es noch nie so viele Anfang Mitte 50-Jährige gab wie heute. Ja, das hat mit den geburtenstarken Jahrgängen zu tun. Das wird auch wieder vergehen. Und mit Anfang Mitte 50 ist man am unzufriedensten, insbesondere wenn man ein Mann ist. Ja.
Das habe ich auch schon gehört.
Ja, das trifft nicht alle, aber es ist ein statistischer Wert. So. Ja. Und das schlägt sich jetzt in diesem ganzen Gemeckere und AfD und Merkel weg Gemotze dann tatsächlich nieder. Das ist eine Theorie. Und deswegen interessieren mich die Nöte von alternden Männern im Prinzip schon. Ohne dass ich mich damit das ist halt nicht angenehm, aber es führt zum Verständnis, ja.
Das ist so ein bisschen also das ist sowas, was ich mich halt wirklich gefragt habe bei dem Buch irgendwie, ob das Röhlers Intention war. Ich weiß es nicht. Das andere ist eigentlich viel zu unangenehm, irgendwie ihm das zu unterstellen, dass das irgendwie so eine merkwürdige Mischung aus Gedankenlosigkeit und vielleicht tatsächlich so gemeint, oder man weiß es nicht, irgendwie ist. Aber es ist halt eben, es erinnert ja sehr an diese Uelbeck'schen Kotztiraden, was man da bei ihm liest. Nur dass so dieser gesellschaftliche Überbau, also so eine Metaebene, die fehlt ja ganz klar bei Röhler, ich konnte die da zumindest nicht entdecken beim Querlesen, sondern das bleibt halt sehr auf dieser ich kotze mich aus Ebene verhaftet. Den Rest kann man sich denken oder auch nicht.
Naja, das ist eben die Eigenschaft von Rollenprosa, dass eben der Sprechende, also der Monologisierende, kommt nicht über seinen eigenen Horizont hinaus. Also der bleibt in dieser Falle. Das finde ich insofern stimmt es. Also da kommt kein allwissender Erzähler, der ihm eine weitere andere Perspektive oder Vision gibt. Es gibt übrigens, aber das, da komme ich gleich zu.
Ja, ich meine nur, weißt du, im Vergleich zu Halbeck, irgendwie, da gibt's das auch nicht unbedingt irgendwie, aber es gibt eine Handlung, sage ich mal, die zumindest, ich weiß es nicht, in irgendeiner Form noch eine andere Dimension aufmacht, wo ich dann das Gefühl habe, dass sich da jemand wirklich was bei gedacht hat in irgendeiner Form. Also ich weiß gar nicht, ob das dann irgendwie eine intellektuelle Bereicherung eher ist oder ob da emotional noch irgendwas bei mir aufgeht, dass ich das eher nehmen kann irgendwie. Bei dem Röhler hat mich das teilweise einfach unfassbar angeödet, diese Rollenprosa. Mhm. Vielleicht bin ich jetzt auch nicht so der Typ für Rollenprosa, würde ich aber gar nicht sagen. Ich kann das, glaube ich, sehr wohl einordnen, aber wenn das so eindimensional ist, finde ich das halt ganz schnell sehr, sehr schwer zu ertragen und sehr blöd irgendwie. Mhm. Da hast du, glaube ich, mehr Verständnis für.
Ja, habe ich, ja. Es gibt eben Sachen in der Kunst, die notwendig sind, tatsächlich. Es gibt Bücher, die geschrieben werden müssen und
Theater. Findest du, das Buch, das musste jetzt so geschrieben
werden? Das würde ich jetzt, ja, also ich finde, es ist notwendig, ja. Wie gesagt, man hätte es vielleicht sogar noch lesbarer machen können, wenn er sich dann ein bisschen Lektorat unterzogen hätte, was ja auch nicht so schlimm ist, aber so, ich finde das schon notwendig. Ne? Das. Mhm.
Ja. Notwendig, weiß ich nicht. Also so weit würde ich, glaube ich, nicht gehen. Ne?
Okay, dann gehen wir. Ja, das Buch, ich halte es für notwendig, du hältst es für unnötig. Das, glaube ich, das geht, glaube ich, vielen so. Machen wir mal weiter. Was hast du denn mitgebracht?
Ich habe alle Bücher heute zu Hause liegen lassen, irgendwie, weil ich heute extrem unkoordiniert bin. Ich habe das Buch nicht mitgebracht, aber ich habe es natürlich trotzdem dabei. Ich habe es fast durchgelesen.
Aber du hast es doch wahrscheinlich als E-Book.
Ich habe das als E-Book, genau. Ich habe es nicht ganz durchgelesen, weil es ein sehr großer Walzer doch wieder ist. Es ist ein Essayband von David Foster Wallace, mal wieder, muss man sagen. Unter dem Titel A supposedly fun thing I'll never do again in my life, glaube ich.
Ja, ja.
Und ist eine Sammlung von, weil das als E-Book ich gelesen habe, weiß ich immer nicht so richtig, da verliert man ganz, ganz schnell leider immer einen Überblick irgendwie, was da jetzt wirklich drin ist in dem Buch. Ich glaube, es sind 5 oder 6 Essays, beginnend mit einem, was er für im Auftrag von Harper's Bazaar geschrieben hat, lustigerweise. Über die Illinois State Fair, also über so eine Mischung aus Viehzucht, Messe und
Das ist ja ganz interessant, weil ich habe ja mal so
Achterbahn.
Ich habe ja mal so ein ähnliches Buch von ihm besprochen.
Genau, das Big Red Sun hast du.
Also eine Pornomesse.
Das war eine Pornomesse.
Die große amerikanische Pornomesse.
Genau, da habe ich nämlich dann auch nochmal reingelesen oder beziehungsweise er hat das gelesen und ich habe da mal reingehört. Genau, und meins endet das letzte Essay, das wohl auch sehr bekannt von ihm ist, ist dieses über diese Luxuskreuzfahrt.
Ah.
Genau. Und
ist das eigentlich Gonzo-Journalismus, was der macht? Oder weißt du, was Gonzo-Journalismus ist? Alle wird ja immer mit Hunter
Thompson, genau.
Also sehr teilnehmender Journalismus.
Sehr teilnehmender, ja, könnte man, habe ich jetzt so, ehrlich gesagt, habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht, aber ja, von Thompson gibt es ja dieses Ding von dem Autorennen. Ne?
Das ist verfilmt worden, deswegen kennen das die meisten. Das ist verfilmt von As Fear and Loathing in Las Vegas.
Genau.
Es und gibt das aber noch ich andere aber auch, Bücher von ihm.
Genau, das habe ich zumindest angelesen. Genau, die anderen, ja, doch, könnte man sagen, teilnehmender Journalismus. Ja, das trifft es wahrscheinlich, genau. Und im Buch, die anderen Essays, die sind sehr teilweise sehr akademisch. Da geht es um eine Abhandlung über Poststrukturalismus.
Ja.
Oder eine Abrechnung mit dem Poststrukturalismus. Und das zweite, was noch, was auch noch drin vorkommt, ist was über amerikanischen Fernsehkonsum und was das mit der amerikanischen Literatur in den 90ern macht. Was lustigerweise sehr, sehr anachronistisch schon daherkommt, weil Fernsehen heutzutage schon fast kein Thema mehr ist.
Stimmt.
Aber die ganzen Essays sind natürlich wie immer absolut brillant. Also ich muss sagen, dass ich jetzt erst nach diesem Essayband ihn nochmal so richtig schätzen gelernt habe, weil ich ihn für einen fast besseren Essayisten als Romanautor noch halte oder ist zumindest zugänglicher ist einfach.
Naja, viele sagen ja, also ich bin da wirklich kein Experte, aber viele sagen, dass seine Romane eben eigentlich auch Essays sind über bestimmte Zeiten und bestimmte Situationen und so.
Und da ist tatsächlich was dran. Ah ja, genau, richtig, das erste Essay ist über seine Jugend, über seine Tenniskarriere in Illinois, da wo er herkommt. Ist es Illinois? Ja, ich glaube. Und man findet im Prinzip diese ganzen Versatzstücke, findet man ja auch in seinem Infinite Jest, findet man ja auch wieder, also quasi aneinander gehängte Lebensabschnitte, die ein bisschen verfremdet und ein bisschen fiktionalisiert quasi dann als Roman wieder als Wiedergänger quasi auftauchen. Und halt in der gleichen Detailbesessenheit auch ausgebreitet werden.
Ja, bei David Foster Wallace muss man ja immer fragen, wie diese Brillanz mit dem großen Unglück zusammenhängt, was er wohl erlebt hat oder als dass er sein Leben empfunden hat, offenbar.
Ich habe mich da jetzt auch noch mal ein bisschen mit beschäftigt, weil er einem in diesen Essays so, er entblößt sich dabei ja auch in unglaublicher Weise. Das war mir so vorher auch nicht klar gewesen, dass er mit seinem Paranoia, mit seiner Agoraphobie und so sehr sehr offen umgeht.
Ist es vielleicht jemand, der einfach falsch behandelt worden ist? Ich meine, medizinisch?
Ja, also. Na, angeblich war er manisch depressiv und war wohl seit seiner frühesten Kindheit, er ist mit zwölf schon in Behandlung gekommen und ist wohl einfach auch sehr brillant, genial. Er hat wohl Philosophie und Mathematik studiert und beschreibt glaubhaft, dass er deswegen so ein guter Tennisspieler gewesen sei. Nicht, weil er so wahnsinnig sportlich gewesen ist, sondern weil er es schaffte, die Winde auf dem Tennisplatz und die Unebenheiten des Tennisplatzes mathematisch so zu berechnen, dass er die in seine Aufschläge mit einberechnen konnte. Also diese elliptischen Bahnen, die der Tennisball beschreibt, die konnte er so berechnen, dass er dadurch auf schwierigen Gelände und bei schwierigen Wetterbedingungen einfach seinem Gegner immer überlegen war und damit seine sportlichen Defizite immer ausgleichen konnte. Das klingt natürlich komplett erfunden, aber irgendwie scheint da auch irgendwas dran zu sein. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das jemand ist, der wirklich sehr, sehr, sehr speziell tickt und einfach auch sehr anders ist als andere und dadurch in Nischen vordringt, die andere einfach nicht besetzen können.
Hat er das denn als Profisport ausgeübt?
Er war wohl bis zu seinem 16. Lebensjahr war er wohl in einer Jugendprofi-Liga. Ja. Und er meinte, irgendwann hat er halt dann unter besseren, in Anführungszeichen, Bedingungen gespielt und war dann aber seinen Konkurrenten halt komplett unterlegen, weil er halt eben seine Überlegenheit wirklich nur aus diesen schwierigen Bedingungen bezogen hat.
Das ist eine interessante These. Ich glaube nicht, dass es stimmt. Was ich gehört habe, ist, es gibt Leute, die behaupten, dass sie durch eine lange Meditationspraxis bessere Tennisspieler werden. Dem kann ich was abgewinnen, weil halt je mehr du deine Fähigkeit steigerst, wirklich im Moment zu sein und auch, was du siehst, umzusetzen körperlich, das ist ja, hat ja alles damit zu tun. Ja, da wirst du ein besserer Tennisspieler, das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Aber dass du da wirklich Berechnungen anstellen kannst auf dem Platz in diesen Bruchteilen von Sekunden, wo du siehst, wie der Ball fliegt oder fühlst, wie der Wind kommt, ich glaube nicht, dass es anders als intuitiv. Also intuitiv, glaube ich, gibt es Leute, die können das. Die spüren den Wind und fühlen, wie der Ball fliegen wird.
Ja, vielleicht, wie gesagt, ich kann mir das auch nicht vorstellen, ich spiele weder Tennis noch bin ich gut in Mathe irgendwie, deswegen kann ich mir auch nur einen intuitiven Zugang dazu vorstellen. Er versichert das gleichzeitig überzeugend und auch null nachvollziehbar. Aber vielleicht besetzt er wirklich so eine merkwürdige Nische aus so einer Art intellektueller Intuition. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber er ist offensichtlich ja eine merkwürdige Schnittstelle aus großer Empathie und extremer intellektueller Überbegabung. Was ja ganz, ganz selten vorkommt. Also die meisten Leute sind ja irgendwie entweder mathematisch, naturwissenschaftlich begabt und dann völlig autistisch.
Es gibt so ein Buch von Jan-Philipp Remzma über den Stil von Muhammad Ali, wo auch so eine ähnliche These eigentlich aufgestellt wird, dass er eigentlich ein sehr empathischer und ein Intellektueller, der nicht intellektueller werden konnte, war. Muhammad Ali, das ist ja auch später ein politischer Mensch und so. Ja, ja. Und am Ende seines Lebens hat er Herr Parkinson bekommen. Ja, ja, genau.
Du meinst, das ist eine Folge davon.
Das ist jedenfalls eine Hirnerkrankung. Ja, ja.
Ja. Also ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass er extrem, eine extreme Ausnahmeerscheinung ist tatsächlich.
Also was ich auch von ihm gelesen habe, was ich ganz interessant fand, ist, dass er hat ja immer dieses Stirnband getragen.
Ja, diesen Bandana, ja, genau.
Und zwar, weil er immer so schwitzte. Also er schwitzte immer in Gelegenheiten, wo man nicht schwitzt.
Das sagt er da auch, ja, das beschreibt er auch. Ja. Ja. Und dass er immer einen Tennisschläger dabei hatte, um so zu wirken, als käme er direkt vom Sport, um damit diese Transpiration zu erklären. Ja.
Und man hat eben erst sehr spät, ist man darauf gekommen, dass das eben auch eine Hirnstörung sein kann, dieses Schwitzen, oder dass das alles zusammenhängt. Ja.
Also ich halte das zumindest, das, was ich jetzt von über ihn weiß, irgendwie, das scheint mir, also über eine
Stoffwechselstörung eigentlich.
Scheint mir über eine reguläre Depression, scheint mir das irgendwie rauszugehen.
Ja. Also, der Tod muss ja so tragisch gewesen sein, dass eigentlich klar war, dass, wenn er in bestimmten Phasen ist, er gar nicht allein gelassen werden kann.
Ja, also es gab wohl ein großes Versäumnis irgendwie auf der Seite, also von Seiten seiner Umgebung.
Ja, ja, genau. Ja.
Und er hat wohl seine Medikamente abgesetzt, nicht vertragen, was auch immer, in so einer Phase hat er dann Selbstmord begangen. Ja. Ja. Aber ich kann diese Essays kann ich nur empfehlen. Also man muss sich darauf einlassen müssen, weil sie auf eine Art sehr episch und sehr langatmig sind und sehr detailversessen. Mhm. Also wenn er ein Badezimmer auf diesem Kreuzfahrtschiff beschreibt, dann sagt er nicht, ja, ich hatte ein schönes Badezimmer, sondern da wird von der Klimaanlage bis zur Armatur wird wirklich alles en Detail beschrieben. Und da muss man schon sich drauf einlassen, aber das wird belohnt, finde ich, durch eine große Nähe zur Situation tatsächlich. Also ich habe wirklich das Gefühl, ich war auf diesem Luxuskreuzfahrtschiff und ich war auf dieser Illinois State Fair. Und oder ich war zumindest mit ihm da. Ob sie jetzt wirklich so ist, weiß man nicht, aber
gut. Wollen wir gleich weitermachen? Wir haben jetzt kürzlich mal so ein, wir kriegen ja immer wieder Hörerpost.
Ach, kriegen wir? Ich lese die ja immer nicht.
Genau. Ich lese die für dich. Ja, wir haben jetzt ein bisschen mehr bekommen, weil ich glaube, dass einige Leute von der Lage der Nation dann mal so gucken, wie ist denn das, worüber die da reden oder was auf der gleichen Plattform stattfindet. Und da war ein Kommentar, der sagte, naja, hätte sich das jetzt angehört, aber wir hätten überhaupt nichts empfohlen oder lesenswert oder solche Label wie lesenswert oder Vorwarnung oder so vergeben. Ne? Also ich habe ihm dann geschrieben, genau, das ist genau sozusagen so, wie wir es machen. Wir reden eher darüber, was macht das mit uns oder wie war das, anstatt jetzt das Buch so zu bewerten. Aber in dem Fall ist es doch eine starke Empfehlung.
Na, ich gebe dann eine starke Empfehlung, wenn ich das Gefühl habe, dass ich da 150%ig dahinter stehen kann. Ansonsten sage ich halt, ja, das fand ich gut, das fand ich nicht gut, da kann man sich dann anschließen oder nicht, je nachdem.
Ja.
Aber da würde ich sagen, also generell bei David Foster Wallace, also die Essays, die sind einfach überdurchschnittlich gut und lesenswert.
Ja.
So, das ist einfach so. Also und
ja.
Da, uneingeschränkt sind die so zu empfehlen. Absolut.
So, ich habe jetzt noch ein Buch mitgebracht, da hast du, gleich als du es gesehen hast, gesagt, ach, schon wieder dieses Thema.
Ja, nee, ja? Ich hatte das Gefühl, dass ich das irgendwie in extenso bis zum Überdruss von Hörern und Lesern und so irgendwie durchgekaut habe. Aber offensichtlich ist es nicht so schlimm gewesen, dass das, also das hatte ich nicht abgeschreckt scheinbar.
Nee, überhaupt nicht. Also, ich war auch so in einer Tagung gewesen mal beruflich und da war das mit Thema und da haben sich mir ein paar Fragen gestellt. Ich habe recherchiert und bin auf dieses Buch gestoßen, was ich mir dann gleich besorgt habe.
Und das kenne ich noch nicht, das Erbe der Kriegsenkel. Ich kenne ja nur die Bücher der Sabine Bode und im Umfeld.
Genau.
Das kannte ich jetzt noch nicht.
Ja, es ist, hat sich zu einer Art Genre entwickelt. Es gibt ganz viele dieser Familiengeschichten. Das ist eben jetzt auch eine sehr persönliche Familiengeschichte von Matthias Lohre. Matthias Lohre ist ein Journalist, der lange Parlamentsberichterstatter für die Taz war, heute schreibt er für Zeit Online und andere. Und hat auch schon, ist schon auch als Buchautor in Erscheinung getreten vor diesem. Das war aber eher so ein sehr oberflächliches, würde ich mal sagen, ohne es stark bewerten zu wollen, also ein Lifestyle-Buch über was für ein Typ Mann ich bin oder so, oder warum man mich nicht, was, warum mich keine Frau kriegen kann. Irgend so, es war ein oberflächliches Lifestyle-Buch, so, okay. Ja, ein Beziehungs-Lifestyle-Buch. Vielleicht war es gar nicht so oberflächlich wie der Titel. Ich will darüber nichts sagen, auf jeden Fall. Das ist ein ganz anderes Thema, was Matthias Lohre wohl, wie er es selbst beschreibt, in einer sehr, sehr großen Ehrlichkeit über sich selbst, oder hat jemand wirklich an einem Punkt in seinem Leben alles auf den Tisch gelegt. Es gab einen Punkt in seinem Leben, wo es für ihn nicht mehr weiterging. Und das war eben der Punkt, dass sein Vater verstorben ist. Mhm. Und zwar auf die Art und Weise, wie sein Vater gestorben ist, der einen Unfall hatte, der sehr rätselhaft war, ein Autounfall, wo er das Heim, in dem er war, verlassen hat und knapp 24 Stunden mit seinem Auto durch die Gegend geirrt ist und dann auf der Gegenfahrbahn frontal mit einem anderen Auto zusammengestoßen ist, also einen anderen Verkehrsteilnehmer auch noch zum Glück nur verletzt hat, wie man dann rausgefunden hat. Was eben so eine starke Krise, natürlich ist, glaube ich, der Tod der Eltern ist eine Krise, aber da wurde ihm völlig klar, da ist ein Mensch gestorben, den ich überhaupt nicht kannte. Ich glaube, das war so sein Impetus dann, oder vielleicht auch war es auch leichter, als die Eltern tot waren, sich auf die Spuren dieser Eltern zu begeben.
Wie alt war der Vater? Wie alt ist der Sohn?
Also Matthias Lohre ist Jahrgang 76.
Ja.
Also eigentlich ein später Kriegsenkel.
Sehr spät, ja.
Ja. Und sein Vater, er hat einen sehr alten Vater gehabt, der war Jahrgang 1930. Also so kurz vor der...
Aber da hat er wirklich ein sehr, dann muss er so alt gekommen sein, dass der Vater schon 50
Jahre alt. Ja, ja, das war war eine große Familie da irgendwo in Nordrhein-Westfalen. Er ist das jüngste Kind, wenn ich das recht gesehen habe, von mehr Geschwistern. Mhm. Und das ist eben auch das etwas Seltsame in diesem Aufwachsen. Deswegen hat er gesagt, sei er auch immer so etwas seltsam gewesen, weil er eigentlich ohnehin in so einer Art Vergangenheitsblase aufgewachsen ist. Also so in das hat sich ästhetisch und geistig nicht aus den 50er Jahren rausbewegt, sein Elternhaus. Und das sah auch immer so aus, weil die auch in dem Alter waren. Und da erforscht er einfach sehr gut, weil seine Eltern eigentlich auf den ersten Blick nicht welche sind, die unter dem Krieg so stark gelitten haben, auf dem Land und so weiter. Und dann stellt er eben in dieser Recherche doch fest, dass da doch einiges gewesen sein muss. Und macht es sehr gut. Also es ist eigentlich eine Art lange Reportage, wo er sich selbst beschreibt, wie er eben Schritt für Schritt immer mehr Stationen auch zu Psychologen geht und zu Leuten, die sich damit beschäftigt haben, aber eben auch Verwandte sucht und sich dann immer die Sicht zeigen lässt. Ja. Mhm. Und am Ende, also mich hat es sehr durch diese Ehrlichkeit sehr, sehr beeindruckt. Und ich habe da auch einiges, ist natürlich jeder Fall anders, aber schon auch einiges wiedererkannt, was sicher in meiner Familie und auch in der Familie von vielen Leuten, die ich kenne, ähnlich ist. Und zwar, das ist nämlich die Kriegskinder, die sozusagen vor allem dafür gelebt haben, dass es ihren Eltern gut ging. Ja, die das an uns Kriegsenkel weitergegeben haben. Und er ist eben auch an so einem Punkt in seinem Leben, wo er das feststellt, was viele unserer Generation feststellen, jetzt wird man alt und man hat sich nie auf irgendwas richtig eingelassen. Also er beschreibt es so, er hat zum Beispiel jedes Jahr, also keine seiner Beziehungen hat länger als ein Jahr gedauert, zum Beispiel. Ja. Er hat sich nie richtig eingerichtet. Er wohnt auf eine Weise, wo er innerhalb von 30 Minuten eigentlich alles zurücklassen kann. Ja. Diese Geschichte.
Ja, das genau. Also es ist ja schon doch jetzt eine ganze Weile her, da ich mich mit dem Thema ja auch ausführlich beschäftigt habe. Das ist jetzt schon 6, 7 Jahre her. Man denkt auch immer, man hat sich abschließend damit beschäftigt. Wir kommen ja beide aus der Kriegsenkel-Generation und ich zumindest bin da ja auch von betroffen, mehr oder weniger. Und in dem Maße, wie jetzt die Eltern auch noch hinfällig werden, sag ich mal, holt einem das Thema ja immer wieder ein. Und wo ich auch dachte jetzt kürzlich, ja, ich glaube, ich komme nicht drum rum, mich da jetzt auch nochmal mit zu beschäftigen, weil das halt immer so ein bisschen wie auf so einem Videospiel. Irgendwie, man steht halt immer so alle paar Jahre wieder vorm Endgegner und muss sich immer mal wieder damit rumschlagen.
Ja.
Und dann ist man auf dem nächsten Level, dann ist erstmal eine Weile ein bisschen Ruhe irgendwie und dann kommt das Thema halt wieder. Und genau, und wenn dann noch sowas wie Demenz oder irgendwas dazukommt irgendwie, dann verändert sich das auch alles dann nochmal. Also vielleicht gucke ich da auch nochmal rein. Das klingt auch ganz interessant, weil ja, das ist tatsächlich was, diese Unbehaustheit dieser, dieser Generation.
Also es gibt ein paar Aspekte, die ich neu fand an dem Buch. Fluchtgeschichten, Trümmergeschichten, Bombengeschichten, das kannte ich alles schon. Ja. Aber was mir auch nicht so klar war, wie sehr die nationalsozialistische Erziehungspolitik doch so eine ganze Generation geprägt hat. Mhm. Ja, so wurde zum Beispiel, es gab...
Ach, da ist übrigens heute Abend, falls sich das interessiert, ist eine auch eine Journalistin, glaube ich, die ihre Doktorarbeit darüber geschrieben hat, über dieses Thema nationalsozialistische Erziehung und die Folgen für die Enkelgeneration.
Ja, und das... Das haben die Kriegskinder und Kriegsenkel oftmals unkritisch übernommen. Also er beschreibt zum Beispiel einen Fall einer, ich habe den Namen vergessen, großen nationalsozialistischen Erzieherin, Pädagogin, die in den 20er Jahren schon angefangen hat zu publizieren, dann in den 30er Jahren voll auf diesen quasi, wenn man so will, Nazi-Mainstream eingeschwenkt ist und dann aber auch in den 50ern und noch publiziert und in den 60ern auch noch interviewt wurde, mit, was dann so ein bisschen modifiziert wurde. Mhm. Aber im Prinzip ging es immer darum, die Kinder abzuhärten. Ja. Also zum Beispiel kam daher, also heute legt man geborene Kinder der Mutter auf den Bauch. Früher hat man die isoliert, also das war sozusagen ihre, früher hat man sie sicher vielleicht auch auf den Bauch gelegt und diese Frau hat eben was sehr stark propagiert, dass der Säugling muss isoliert werden von der Mutter. Ja. Am besten ein paar Stunden, bis er aufhört zu schreien, bis er quasi aufgibt, dass der Willen gebrochen wird. Was Lore da ganz gut schafft, ist also eben auch mit dieser, der kann recherchieren als Journalist und er weist halt nach, beispielsweise, wie viele Frauen in dieser Organisation war, wo sowas, es gab so eine nationalsozialistische Mütterorganisation, ja, wo sowas mit Sicherheit verbreitet wurde.
Ja.
Wie oft dieses Buch, was die geschrieben hat, das muss so ein Klassiker gewesen sein, verbreitet gewesen ist. Ja, dass das zum Beispiel, Bücher waren ja damals sehr teuer, dass das zum Beispiel auch verschenkt wurde zu Hochzeiten.
Diese Geschichten.
Das, und das hat die Menschen geprägt und das ist halt etwas, was anders als was vielleicht gar nicht so wahrgenommen wurde als okay, das ist Nazi-Ideologie, was man dann in den 50ern, 60ern zurückgenommen hat teilweise, sondern das hat sich einfach weiter fortgesetzt.
Ne? Ja, und ich glaube, gerade in diesem vermeintlich privaten familiären Bereich, da wurde ja auch extra nochmal gar nicht aufgeräumt. Also im politischen Bereich hat man aufgeräumt und auch nicht besonders gründlich oder so. Mhm. Aber in diesem privaten Bereich, was da für Ideologien vorherrschend waren, das wurde ja nicht mal sich bewusst gemacht. Also das war ja alles mit dieser, das war ja alles schambesetzt, sondern das wurde, man hat sich da ja so nur so durchgewurstelt. Mhm. Und ich merke das dann, oder ich habe das im Verwandtenkreis dann auch immer nur an so Bemerkungen festgestellt, die ich früher als Jugendliche überhaupt nicht einordnen konnte und wo ich natürlich erst jetzt irgendwie retrospektiv irgendwie sagen kann, aha, sowas wie der Ernst des Lebens, der fängt jetzt erst an. Der fing bei mir immer an im Kindergarten und in der Grundschule und im Gymnasium und ich dachte immer nur, nee, der Ernst des Lebens, der fängt gar nicht an. Wie kommen die bloß da drauf?
Ja, gut, aber das ist
extrem angstbesetzt auch immer, ne? Das und diese Autoritätsgläubigkeit, dass von Lehrern so gekuscht wurde, dass vor Ärzten gekuscht wurde, dass jede Form von Obrigkeit irgendwie sofort irgendwie so ein innerliches Strammstehen zur Folge hatte. Oder auch, dass mein Vater sowas zu meinem Sohn gesagt hat wie, oh Gott, du brauchst eine Brille? Ja, mach dir nichts draus, das ist nicht schlimm.
Mhm.
Also was so körperliche Schwächen und so, wie angstbesetzt das war, dass man dadurch, wie soll ich sagen, selektiert wird. Und irgendwo hinkommt, wo irgendwas Lebensbedrohliches stattfindet, potenziell.
Genau, wenn du nicht funktionierst, dann wirst du aussortiert. Das ist eine große Angst, glaube ich. Die Vorstellung, dass eigentlich unsere Schwächen uns zu Menschen machen und uns definieren und auch der Umgang damit uns wachsen lassen, das ist erst sehr viel später wieder in unsere Kultur gekommen. Und auch
nicht. Durch die 68er wahrscheinlich tatsächlich. Ja. Also sehr man manchmal über die Flucht oder die auch sonst wohin wünscht irgendwie, aber wenn die nicht gewesen wären, wenn die nicht diesen Bruch vollzogen hätten.
Klassische Kriegskinder auch auf eine gewisse Weise. Genau. Ich weiß nicht, gut, das war sicher gut. Also was ja eben, wobei ich glaube, da vieles auch nicht Also die 68er Kriegskinder haben eine ähnliche Härte gezeigt wie ihre Eltern beim Russlandfeldzug, ne? Im Umgehen mit sich und den anderen. Ja.
Na, natürlich, klar, ja. Da schlug das natürlich ideologisch in die andere Richtung, was wahrscheinlich in so einer RAF-Geschichte gegipfelt ist.
Zum Beispiel, nicht nur, ist, ne? Aber auch in Familienverhalten. Klar. Also was ja auch sehr gut zeigt, irgendwie klar ist, aber ich bin immer dann beeindruckt, wie klar einem das dann nochmal gemacht wird, dass eben der nationalsozialistische Geist dieser Selbstaufgabe, ja, also Triumph des Willens, diese wahnsinnige die Explosion von Tätigkeit, kann man ja so sagen, von Macht und Gewalt, die es eben geschafft hat, dass diese Armee fast ganz Europa besetzt hat, das hat sich fortgesetzt in dem Leistungsgedanken dieser Nachkriegsgeneration.
Ja, klar.
Dass es immer auf Leistung ankommt und du an deiner Leistung gemessen wirst, an nichts anderem. Und die Frage ist ja, was das mit uns macht. Weil die Frage ist, was das mit uns macht. Und wenn du sagst zum Beispiel, immer beginnt der Ernst des Lebens, ja, schon und dann findet man sich aber wieder als in den 40ern als jemand, dessen Ernst des Lebens nie begonnen hat in Wirklichkeit und der nicht beginnen darf. Ja, es darf nicht, es wirklich jetzt der Ernst des Lebens beginnen, sondern das Leben wird zu Ende gehen und es wird immer provisorisch und alles und uneigentlich bleiben. Ich glaube, das ist eben das, was die Kriegsenkel ausmacht.
Absolut. Also ich war gestern Abend auch bei einer Lesung, das ist mir da am meisten hängen geblieben, von der Michelle Ruge. Ich bin da per Zufall reingestolpert, der ein Buch geschrieben hat, gerade Große Freiheit Mitte. Also er ist irgendwie aus St. Pauli und hat hier als Türsteher gearbeitet, in Cookies und Weekend und so weiter und so fort. Und ich dachte auch, da saß halt so ein großer Junge auf der Bühne, auf, schätzen wir mal, so 50, irgendwie so plus minus. Und was er da gelesen hat, das war ganz hübsch eigentlich, aber es war natürlich auch klar, es war wieder so ein Dokument, der nicht enden wollte, eine Adoleszenz, wie sie halt in den 90ern professionalisiert wurde. Ja, klar. Und der auch immer noch sich beklagt hat, ach, dass die anderen ja alle Kinder gekriegt haben und erwachsen wurden und Strukturen übernommen haben und wie blöd er das findet. Ja. Und ich dachte, ja, aber die Alternative halt ewig 17 zu bleiben, irgendwie, das ist halt irgendwie auch nicht. Aber wir haben, also diese Generation hat tatsächlich wenig positive Rollenbilder entwickelt.
Das ist das Entscheidende. Man hat keinen Halt und man die Generation versucht sich dann an zum Beispiel Figuren aus Film und Literatur oder irgendwas, sich was zu konstruieren. Das ist mein Wertekanon. Ja. Aber letztlich könnte es auch was völlig anderes sein.
Ja, es ist wenig aus einer inneren Notwendigkeit heraus. Also die innere Notwendigkeit diktiert eigentlich, in der Jugendlichkeit irgendwie stecken zu bleiben. Genau.
Was bei diesem Autor, bei Matthias Lohre, eben wie er sich selbst da beschreibt, dieser Leistungsgedanke, das hat er übernommen, sagt er, und hat bei ihm eben zu diesem Workaholismus geführt, den ich auch beobachte bei ganz vielen. Also es gibt diese absolute Arbeitsverweigerung, dass man also eigentlich irgendwie das dann auch schafft, bis wahrscheinlich in den Ruhestandsalter zu kommen, ohne mal überhaupt einen Job gehabt zu haben. Es gibt aber auch das ganze Gegenteil, dass es also überhaupt keine Freizeit gibt. Und das war bei ihm eben auch so, diese Vorstellung, ich bin mir für keinen Job nie zu schade. Ist ja Journalist gewesen. Man konnte ihn den immer anrufen und immer sofort sozusagen auch irgendwo hinschicken. Ja. Und Tag und Nacht egal. Und er war immer, er ist sozusagen, selbst wenn er dann was Großes geschrieben hat und abgegeben hat und Lob bekommen hat, es war nie genug.
Das
hat
genug.
20 Minuten reicht das. Und dann wieder hat man das Gefühl, ich bin nicht fertig geworden. Und ich bin noch nicht fertig. Und letztendlich steckt dahinter, das zeigt er eben auch, ein Schuldgefühl für die eigene Existenz, also auch den Eltern gegenüber. Ne? Ein ständiges Schuldgefühl dafür, dass man da ist und dass man eben diese Ruhe, die Kriegskinder so brauchten, stört. Ja.
Ja, das, ja.
Das ist seine, ja, sagen wir, das sein seine, Zugang. Ja, damit konnte ich viel anfangen.
Ja, das ist auf jeden Fall eine in sich schlüssige Erklärung. Ja. Ich wollte nur noch mal kurz sagen, dieser nationalsozialistische Leistungsgedanke, also nur so als Klammer irgendwie, der setzt natürlich auch schon auf diesen wilhelminischen und protestantischen Gedanken auf. Ja. Also da müsste man auch noch mal genauer nachschauen, in was für einer Tradition das eigentlich steht. Also ich habe immer das Gefühl, dass da gipfelt irgendwas nur, was halt schon viel früher in Deutschland angelegt ist und schon irgendwie im 19. Jahrhundert irgendwo beginnt. Und was auch so ein bisschen in diesem Film das weiße Band von Haneke, der natürlich auch Nachkriegsgeneration ist und das überformt halt nochmal, aber da auch ganz gut rauskommt. Das nur mal so als.
Ja, aber es die Frage ist, die Rückschau ist unheimlich interessant für mich auch immer wieder, aber ich stelle mir auch die Frage, was macht man heute damit so? Ja, es sind diese Kriegsgeneration ist tot und die Kriegskinder sind es auch bald wahrscheinlich, ja. Und dann bleiben wir übrig, ja, mit den ganzen Neurosen. Und was macht man damit eigentlich? Außer dass man immer wieder jetzt guckt, wo kommt das her und was war da in Russland los und was, welche Bomben sind da wo gefallen. Das kann man machen, aber ich finde halt, es ist wichtiger, dass man sich anguckt, was ist aus mir geworden und was mache ich damit.
Ja, aber ich glaube, das ist schon der erste und vielleicht auch der wichtige Schritt, ja. Dass man sich dessen bewusst wird, weil das ist ja genau das, was man auch dieser Generation davor so ein bisschen vorwirft. Also nicht den 68ern, aber diesen Kriegskindern, dass sie natürlich aus dieser traumatisierten Unfähigkeit heraus nie diesen Schritt gehen konnten, was auch gesellschaftlich damals nicht so gefragt war, wie das heutzutage ist, mal so eine Metaebene einzuziehen und mal eine Selbstreflexion einzuziehen und sich zu fragen, was passiert da eigentlich? Also das, was wir vielleicht ständig und vielleicht auch zu viel machen.
Zu viel, ja.
Aber zumindest das braucht man sich vielleicht nicht vorwerfen, sondern dass vielleicht eine Bestandsaufnahme schon mal ein Schritt in die richtige Richtung ist. Das ist sicherlich keine Lösung, aber zumindest hat man vielleicht eine bessere Erklärung für die nachfolgende Generation, warum die Sachen so sind, wie sie sind und kann sagen, okay, da stehe ich, ich habe keine Antworten, aber das ist zumindest die Fragestellung und das ist der Ist-Zustand.
Ja.
Das ist immerhin schon mal mehr als das, was die Generation davor gemacht hat, die einfach nur die ganze Zeit bestritten hat, dass es ein Problem gibt. Zumindest können wir dann vielleicht sagen, naja, okay, das ist das Problem, wir haben keine Lösung, aber so und so sieht es gerade aus.
Naja gut, und was mich eben dann auch interessiert an dem Thema, das ist eigentlich auch offensichtlich, aber ist mir so wie Schuppen von den Augen, aus den Haaren gefallen. es gibt Kriegsurenkel, das sind unsere Kinder.
Ja.
Das hätte man irgendwie nicht gedacht, aber es ist tatsächlich, da gibt es eben auch so ein typisches Verhalten und bestimmte typische Probleme. Das wird jetzt auch angefangen zu beschreiben. Das hat in Israel begonnen, wo die Generationenabfolge etwas schneller ist, weil die Leute früher Kinder kriegen.
Ja, aber genau, und wo das ja ein bisschen zugespitzt ist, die ganze Problematik, aber im Endeffekt ist es natürlich eine ähnliche Symptomatik, sag ich mal, Traumatisierung, wo auch immer die jetzt hervorgerufen ist, hat natürlich eine ähnliche Abfolge, Generationenabfolge mit Neurosen und Psychosen
zur Folge. Und da ist man noch ganz am Anfang. Man möchte natürlich seine Kinder wahnsinnig gerne beschützen und einfach abschirmen vor diesen ganzen Problemen.
Naja, weißt du, schon in der Bibel steht ja bis ins siebte Glied irgendwie und offensichtlich haben das die moderne Psychologie bestätigt, dass sich solche Traumata tatsächlich bis zu 7 Generationen weiter fortpflanzen, was nur früher nicht auffiel, weil die Leute früher gestorben sind und meistens ein neues Trauma dann oben drauf kam. Die Kriege, die haben ja in viel kürzeren Abfolgen, also sind die aufeinander gefolgt und da konnte man das wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen, welches Trauma jetzt was bewirkt hat.
Ja.
Wahrscheinlich sind wir die erste Gesellschaft, in der man das vielleicht länger mal beobachten kann, da passiert.
Hoffentlich. Also beim nächsten Krieg ist es wieder anders. Dann müssen wir uns wieder fragen, wie wir uns wieder kriegsfähig machen und unsere Emotionen abtöten und wieder Soldaten machen aus unseren Kindern und Enkeln, um uns zu verteidigen oder andere anzugreifen.
Hoffentlich nicht.
Ja, hoffentlich nicht. So. Wir können noch ein Buch besprechen, was keiner von uns gelesen hat. Ich nehme an, dass es keiner von uns gelesen hat. Ich habe es mal heute einfach mal so draufgeschrieben, weil es mich durchaus schon interessiert. Und zwar Die Hauptstadt von Robert Menasse. Schon gehört von dem Buch?
Ich habe nur die Preisverleihung am Rande mitgekriegt.
Genau. Hoch ausgezeichnet worden.
Was hat er denn? Deutschen Buchpreis? Nee, was hat er denn bekommen?
Irgendeinen Preis, ja, habe ich auch vergessen.
Genau, irgendeinen Preis und ich habe nur mitgekriegt, Ich habe eigentlich gar nichts mitgekriegt. Ich habe nur mitgekriegt, dass er interviewt wurde und versucht hat, wahnsinnig bescheiden zu wirken, aber wahnsinnig unbescheiden rüberkam und auch sehr unsympathisch irgendwie. Und ich
bestimmt.
Ich mochte ihn gar nicht und dachte dann, also das war so jemand, der so reinkam und meinte, ja, so außer ihm sei ja niemand fähig, so detailliert über die politische Landschaft der Hauptstadt zu schreiben. So, das war so ein bisschen der Grundtenor in aller Bescheidenheit.
Naja,
und ich dachte nur so.
Es gibt ja da ein paar Vorläufer. Es gibt den Mann ohne Eigenschaften, der eben auch heute gilt als so ein Panoptikum dieses untergehenden österreichisch-ungarischen Imperiums, aber eben auch der Stadt Wien.
Wir reden von Musil.
Aber was habe ich gesagt?
Ja, nee, du hast gar nichts gesagt. Du meinst den Mann ohne Eigenschaften.
Von Musil, genau. Ja. Dann gibt es in den 50er oder 60er Jahren dieses Buch, das heißt Das Treibhaus.
Ich habe davon gehört, ja.
Ja. Von?
Keine Ahnung.
Ich weiß, wer es ist, jetzt gerade weg. Von Wolfgang Köppen, so. Und daher entsteht natürlich dann so eine Erwartung, wir brauchen den großen Hauptstadtroman. Ja, es wird auch versucht, ein Berliner großen Hauptstadtroman, der ist irgendwie auch noch nicht da, die gibt's ja noch nicht so lange, die Hauptstadt, diese Hauptstadt dieses wiedervereinigten Deutschland gibt's ja erst seit nächstes Jahr sind 20 Jahre, ne, der Regierungsumzug.
Naja, weißt du, die Frage ist ja auch immer, was macht denn dieser große Hauptstadtroman? Ist das der politische Roman? Ist das der Gesellschaftsroman? Gestern, das, was da über das Nachtleben gesagt wurde, war auch ein Ausschnitt der 90er, was natürlich
aber immer noch. Aber das war ja so vor der Hauptstadt, ne, die 90er.
Ja, der Autor ist 99 in die, also ach, erst was? Nach dem Umzug gekommen. Also der hat quasi die Nullerjahre beschrieben, wenn du so willst, die aber noch sehr 90er wirkten. Und dadurch, dass das aber immer sehr generationengebunden ist und die Leute auch ganz schnell, wie soll ich sagen, Berlin verändert sich so schnell, dass es dass derjenige, der über Berlin schreibt, ich das Gefühl habe, einen sehr, sehr breiten Blick haben müsste, der das alles umfasst. Also ich habe das Gefühl, es gibt das politische Berlin und es gibt dieses Nachtleben Berlin und es gibt das Kultur Berlin und da steht alles sehr unverbunden nebeneinander. Und wenn jemand darüber schreibt, irgendwie, dann wirkt das halt sehr etabliert, auf diese politische Landschaft bezogen, hat aber von diesem ganzen anderen Berlin nicht die geringste Ahnung.
Tja, die Meisterschaft wäre halt, das zusammenzubringen.
Das jemand muss erstmal noch kommen, glaube ich. Ja.
Also bei Musil ist das so, aber das sind die gekürzte Fassung hat 1000 Seiten von dem Buch. Es gibt nochmal 1000 Seiten von Kapiteln, die rausgefallen sind aus dem.
Aber das war dann nicht der zweite Band, oder doch?
Was man als zweiten Band rausgegeben hat von Musils Mann ohne Eigenschaften, sind die aus dem ersten Band rausgefallenen Kapitel.
Ah, das habe ich mir
die man aber auch als ganzes Buch lesen kann, weil sie eben auch, da ist nicht eine bestimmte Zeit abgeschnitten, sondern die sind quasi zwischendrin.
Ja. Genau. Ich habe versucht, das zu lesen.
Das erste ist schon voller Wiederholungen. Und das setzt sich dann natürlich fort. Es sind ein paar Ideen drin, die er hat und die sich immer wieder wiederholen. So wie ein dementer Schreiber. Ich meine, er hat auch über 20 Jahre daran geschrieben. Da hat natürlich wieder vergessen, was man vor 5 Jahren geschrieben hat, das ist klar.
Genau. Das ist mir zum Beispiel auch bei David Foster Wallace aufgefallen, dass er offensichtlich sehr, sehr lange an den Stücken schreibt, immer wieder. Ja. Und auch teilweise sagt, ach, jetzt habe ich gerade mal gelesen, was ich da am Anfang geschrieben habe und das hatte ich schon völlig vergessen und vielleicht stimmt das auch gar nicht.
Ja, so, ja,
wo ich dachte, naja gut, solange das transparent ist irgendwie. Oder
aber das jetzt komme ich wieder zu Menasse, das ist eigentlich, was mich an diesem Projekt fasziniert. Denn es ist ein intellektueller Weg, den Menasse da beschreibt. Natürlich kann man das einwenden, was du sagst, hat da nicht so sympathisch gewirkt. Kann sein. Vielleicht war er einfach nur schüchtern. Und auch dieser Anfang von dem Buch, ich lese immer die Leseproben, fand ich, da rennt ein Schwein durch Brüssel. Und das finde ich so konstruiert, dass ich sofort denke, das will ich auf keinen Fall lesen. Dann aber habe ich mehr über dieses Buch gelesen und es ist halt so, Menasse hat in der Absicht, das zu schreiben, ist er nach Brüssel gegangen und er hat es eben auch intellektuell vorbereitet, indem er hat eben auch ein großes Werk an Essays geschrieben über Europa. Und das finde ich eigentlich das Interessante. Also, dass er seine, also das, was er dort beobachtet hat, und auch seine Vorstellungen einer modernen Demokratie des 21. Jahrhunderts, die eben sehr stark in der Vielfalt besteht, dort zeichnet. Ja, also erstmal in seinen Essays und aus diesen Essays sozusagen dann einen Roman macht. Ob das gelingt oder nicht, weiß ich nicht, aber ich finde es faszinierend, dass jemand sowas noch macht. Das ist wirklich damit ist man ein paar Jahre beschäftigt. Und das muss man auch gegen alle Widerstände machen. Und das kann auch misslingen, sowas. Das ist mutig. Ne?
Absolut. Mhm. Also ich will jetzt auch nicht aus diesem 2-Minuten-Schnipsel über den Autor irgendwas ableiten.
Ist ja immer so wie bei den Büchern, über die wir nicht gelesen haben.
Muss genau, man halt jetzt, ne? Also wir können immer nur beschreiben, wie irgendjemand betrunken ins Café reingestolpert ist. Oder genau. Nee, und das sagt natürlich nichts über dieses Buch aus. Ich würde auch sagen, und das da habe ich in letzter Zeit auch häufiger mal drüber nachgedacht, dass ich dachte, das stirbt natürlich auch so ein bisschen aus, dieser große humanistische Wurf vielleicht mit dem Versuch, wirklich irgendwas zu erklären oder irgendwas zusammenzufassen oder wirklich noch so ein ganz klassisches akademisches Aufklärungsbewusstsein irgendwie mal so zwischen zwei Buchdeckel zu gießen. Man hat sich da so lange gegen abgegrenzt, weil man sich da vielleicht auch gegen abgrenzen musste, dass man halt dass ich erst jetzt langsam auch wieder zu schätzen weiß, gerade in so einer politischen oder in so einer geopolitischen Großlandschaft, wie sie sich gerade entwickelt, dass man ja mittlerweile schon fast wieder froh sein kann, wenn jemand mal sich dazu aufrafft und sagt, nee, wir halten das noch hoch.
Genau.
Also da verändert sich ja auch gerade wahnsinnig viel.
Und das Buch hat eben insofern auch Glück, als dass es in die richtige politische Zeit jetzt gerät. Also bei Musil, als dieses Buch fertig war, da sind ja mehrere Kriege und Epochen waren ja vorbei. Also das, was da 1913 in Wien los war, das war ja längst Vergangenheit.
Ja.
Und das ist natürlich jetzt nicht so. Also das, was er beschreibt, ist die Gegenwart, die Probleme und die zeigen sich auch. Also die sag ich es mal, Zerfallserscheinungen der europäischen Demokratie, die Krise der Demokratie überhaupt, in der wir uns befinden. Macron hat ja vorgeschlagen, eine Art, sich gesund zu schrumpfen auf die funktionierenden Teile, vor allem Deutschland, Frankreich und noch so ein paar Vasallen mit dabei und die ganzen unsicheren Kantonisten mal in ihrer Gänsefüßchen EU zu lassen. Ja, ich meine, das ist ja schon ein ganz schönes Ding. Ja,
ja.
Das ist eine echte Krise.
Gut, dass wir in einer echten Krise sind, das bestreitet, glaube ich, keiner mehr. Ja. Also das war die Zeitung. Ich habe heute Morgen kurz in die Zeitung reingeguckt und die meisten Journalisten haben schon wirklich so apokalyptische Weltuntergangs.
Wie kommt das nur? Weil wir leben, also wir ökonomisch prosperiert das. Also wir bewegen uns auf eine Vollbeschäftigung zu, wieder in Deutschland.
Naja gut, aber ökonomische Prosperierung, wie ist denn das Substantiv dazu? Ja,
ich würde es Wohlstand.
Weißt du, was ich meine? Hat ja nicht unbedingt was mit politischer Funktionalität auf einer paneuropäischen Plattform zu tun, sondern man hat ja, also ich glaube, die Befürchtung ist einfach, dass so die Wirtschaft so das Letzte ist, was noch funktioniert und die bricht dann aber auch bald zusammen. Mhm. So, das ist zumindest das, was so als entworfen wird, glaube ich, gerade so als Szenario. Und ich glaube, man gefällt sich natürlich auch ein bisschen der Apokalypse, da schreibt sich es natürlich auch schön drüber.
Ja, stimmt. Ist schöner.
Das ist besser als zu sagen, ach Gott, ja, es ist immer noch alles tutti wie in den 90ern und ne.
So. Ja, war denn in den 90ern alles tutti? Das kam mir also überhaupt nicht so vor.
Ach, ich weiß nicht, was so rückblickend, weißt du, doch, man hat irgendwie über die Vorzüge von Odol Mundwasser geschrieben in Längen und über andere Produkte irgendwie, darum ging es hauptsächlich.
Ehrlich?
Ja, über so eine Konsumkritik irgendwie. So, ja, doch, denk doch mal an diese ganzen 90er Popschreiber und so.
Ach so.
Es ging um nichts anderes. Und es gab keinen kalten Krieg mehr, Ost und West ist zusammengewachsen irgendwie, alle sind sich in die Arme gefallen und hatten sich lieb irgendwie und es war 10 Jahre lang, war alles so schön irgendwie, dass sie alle in so einen Zynismus verfallen sind, weil es keine Kritik mehr an irgendwas gab. Ja. Es gab keinen Grund mehr, irgendwas kritisch zu sehen irgendwie, alles war super.
Mhm.
Und das ging so bis 2001 irgendwie, bis dann 9/11 irgendwie passiert.
Ja.
Und das war eigentlich Das war eine ganz schöne Zeit, wenn man so zurückguckt.
Ja, aber die Frage ist, ob es damals als schöne Zeit begriffen wurde. Es ist ja ganz häufig so, dass die Zeiten, wenn man so denkt, naja, dies stimmt nicht und das, es könnte noch besser werden. Wenn dann was Schlimmes passiert, weiß man im Nachhinein, das war die gute Zeit.
Ach, und jetzt ich mochte die 90er, also ganz objektiv muss ich sagen, ich mochte die echt gerne.
Ja, gut.
Ja, also doch.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die mochte. Ich glaube, ich mochte die 80er lieber.
Nee, ich mochte die 80er gar nicht. Es gibt die 80er-Verfechter und die 90er-Verfechter. Mhm. Ich bin da spätpubertierend in den 90ern quasi.
Ja, ich erinnere mich gerne an die Ruhe vor dem Mauerfall. Das war eine schöne Zeit.
Ja, früher war alles besser. Mein Gott, das kommen wir auch schon in das Alter, Andreas.
Ja. Naja, das hat ja damit zu tun, wenn man eben das Unschöne aussortiert. Mhm. In der Erinnerung und das Gute bleibt. Mhm. Ja, das sieht man bei Leuten, die zum Beispiel, zieh mal zurück in deine alte Wohnung, wo du 1990 gewohnt hast, oder irgendwie in dein altes Leben, oder zieh zurück in die Stadt, in der du früher gewohnt hast, wo alles angeblich so gut war. Mhm. Dann wirst du sehen, wie es war. Du hast das alles vergessen.
Mhm. Mhm. Klar.
Gut.
Genau.
Wir sind am Ende der Sendung. Merke schon. Wird alles ein bisschen einsilbiger.
Ja, dann hören wir doch einfach auf.
Wolltest du noch was sagen?
Ich habe kein Schlusswort. Nee, ich glaube, wir sollten jetzt auch aufhören, sonst liegen wir uns noch weinend in den Armen irgendwie über die guten alten Zeiten.
Ja, ich wiederhole nochmal die Bücher. Wir haben von das neueste Buch von Oskar Röhler besprochen.
Selbstverfickung.
Genau. Und wir haben besprochen von Matthias Lohre, Das Erbe der Kriegsenkel, warum das Schweigen der Eltern. Nein, was das Schweigen der Eltern mit uns macht. Genau. Und
von David Foster Wallace, A Supposedly Fun Thing I'll Never Do Again.
Sowie als letztes das Buch, was wir noch, ich werde es wahrscheinlich lesen, wenn ich Zeit habe, aber jetzt noch nicht gelesen haben, von Robert Menasse, Die Hauptstadt, gemeintes Brüssel.
Gemeintes Brüssel, genau, ja. Das muss man nochmal dazu sagen.
Ja. Okay, alles klar.
Ja,
wunderschön.
Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.